mit euch heute jetzt über das Gesetz nachzudenken. Das Gesetz Gottes, wir hatten im Prinzip, wenn ich mal für mich selbst das versucht zu organisieren, was wir gemacht haben heute. Erstens, das war heute Morgen, über Arbeit, Arbeitsmarkt und Liberalismus, neoliberaler Kapitalismus nachgedacht. Dann im nächsten Schritt haben wir heute Nachmittag uns über Handeln im Allgemeinen Gedanken gemacht. Warum handeln wir? Der Prediger hat uns dann eigentlich genau das Gleiche gesagt. Er hat etwas hinzugefügt zu dem, was wir heute Morgen festgestellt haben. Heute Morgen haben wir festgestellt, dass im Schöpfungsbund, in dem Haus, in dem wir als Haushalter angestellt werden, der eigentliche Wert, haben wir gesagt, das Mitsein ist und nicht die Produktivität oder der Fortschritt oder ähnliches. Es ist übrigens eine interessante Parallele, wenn ihr schaut in 1. Mose 4, da habt ihr die Nachfolger von Kain. Und die Nachfolger von Kain, das sind die Innovativen. Das sind die Eisenerz verarbeiten, die Musikinstrumente entwickeln, die auch moralisch experimentell sind mit dem Lamech. Das sind also die Fortschrittlichen. Da habt ihr im Prinzip die Metaphorik, es ist der Vater des Eisenerzabbaus, es ist der Vater der Musikindustrie, es ist der Vater der Polygamie und so weiter. Wenn ihr im nächsten Kapitel schaut, die Nachkommen von Abel, da ist es, dann ist es der Vater von dem Sohn und es ist der Vater von dem Sohn und es ist der Vater von dem Sohn. Du hast also zwei Typen von Väter, die Väter des Fortschritts und die Väter der Familien, die da gegeneinander ausgespielt werden, was nicht heißt, dass jetzt man gläubig, wenn man gläubig ist, man nicht fortschrittlich sein kann. Ja? Also der Henoch hat vielleicht auch ein Taschenmesser gehabt, so wie der Tubal Khan, aber er ist nicht bekannt gewesen dafür. Also wenn er gestorben ist, im Moment, wo die Nachkommen des Abel gestorben sind, dann wurden sie erinnert, hat man sich an sie erinnert als Väter von Familien. Und wenn die Nachkommen von Kain gestorben waren, dann hat man sich nicht erinnert an sie als Väter von Familien, sondern als Väter von fortschrittlichen Entdeckungen. Also Mitsein. Schritt 1 war Mitsein heute Morgen. Mitsein ist das Zentrum und es sollte alles um das Facilitieren, um das Möglichmachen von Mitsein drehen. Also Wirtschaft, Produktivität, Arbeit sollte diesem dienstbar sein und nicht andersrum. Im zweiten Schritt, als wir das Predigerbuch uns angeschaut haben, wo wir sicher sehr flüchtig durchgegangen sind, sehen wir ganz klar, dass der Prediger sagt, im Handeln, durch das Handeln kann man nicht wirklich etwas erreichen, im Sinne von erreichen als Wertigkeit schaffen, mich positionieren. Ich bin vergessbar, mein Handeln ist vergesslich oder vergessbar. Im zweiten Schritt haben wir gesehen, dass Salomo sagt, es liegt im Handeln selbst die Frucht der Freude. So, das Handeln ist nicht dienstbar einem anderen Ziel, zum Beispiel Erinnerung zu erwecken oder Würdigung hervorzurufen, sondern es ist das Hausbauen an sich, das Spaß macht. Es ist das Kuchenbacken an sich, das Spaß macht. Es ist das Philosophieren an sich, das Freude macht. Und es ist das an sich, wir hatten das noch danach ein bisschen diskutiert, es ist die Wertigkeit in den Dingen liegen. Und wenn du das verstanden hast, wenn du verstanden hast, dass Handeln außerhalb des Handelns nichts ist, Nichtigkeit und darum nicht Motivation sein sollte, um aktiv zu werden, sondern das Handeln an sich, dann sagt er, ja, dann bist du befreit, dann brauchst du dich nicht mehr stressen, dann kannst du dich deiner Familie, deinen Eltern, deinen Kindern, wie auch immer, voll widmen, ohne Angst zu haben, dass dir Zeit verloren geht im Wettkampf. Handeln an sich. Und das Dritte jetzt ist, ich würde gern mit euch nachdenken, wie sich dieses Beide eigentlich verhält zum Religiösen, das religiöse Handeln. die religiöse Performance, wenn man das so sagen wollte. Die religiöse Performance lässt sich ja messen daran, wie gut man das Gesetz Gottes befolgt, wie treu man dem Gesetz Gottes ist. Da können wir dann ein Ranking veranstalten. Der hält alle Gebote, dann ist der besser als der, der weniger Gebote hält. Diesen Raum, den wollen wir uns mal anschauen, diesen Raum des religiösen Handelns, des religiösen Arbeitens. Und da möchte ich gar keinen Vortrag halten, sondern ich würde es gerne zusammen mit euch erarbeiten. Als erstes müssen wir uns fragen, was ist das Gesetz? Und diese Frage versuchen wir zu beantworten auf zwei Arten. Erstens, wo? Ja, wo ist das Gesetz? Zweitens, was ist das Gesetz? Ja. Gerne. Also wo und was? Ich gebe euch jetzt einfach mal Texte und wir lesen die zusammen. Und ihr ruft mir entgegen, was ihr findet. Und dann schreibe ich das da auf. Wir kümmern uns erstmal um das Wo. Wo ist das Gesetz? Ich nenne jetzt, lass mal sehen, 5 Texte. Und vielleicht teilen wir die so auf. Ich gebe hier 2 Texte, einmal vorne, einmal hinten, einmal vorne, einmal hinten und dann einmal diese Reihe. Ja? Also hier vorne, von mir aus gesehen links vorne, würde ich 5. Buch Mose 30, Vers 14. 5. Buch Mose 30, Vers 14. 30, 14. Dann die Gruppe dahinter, das wäre 2. Mose 25, 21 bis 22. Also 2. Mose 25, 21 bis 22. Dann die Gruppe hier vorne, wenn ihr Psalm 40, Vers 9 machen könntet. Psalm 40, Vers 9. Die Gruppe dahinter, wenn ihr 5. Mose 30, Vers 11 machen könntet. Und für euch habe ich gleich, wenn wir damit fertig sind, für euch den nächsten Auftrag. Also 5. Buch Mose 30, Vers 14, dann 2. Buch Mose 25, 21 bis 22, dann Psalm 40, Vers 9 und 5. Mose 30, Vers 11. Ihr könnt, wenn ihr was entdeckt habt, könnt ihr... Ja. Danke. Also was ich mache, wir machen jetzt alttestamentliche Texte. Das heißt, wir machen das Wort Torah. Ja? Das Torah oder Mitzvah, das sind die 2 Begriffe. Also alle Texte, die wir uns anschauen, werden entweder das Wort Torah oder das Wort Mitzvah benutzen oder Synonyme dazu. Genau. Ja. Also, wo befindet sich das Gesetz? Wenn jemand dich fragen würde, wo ist die Adresse, an die ich schreiben muss, wenn ich dem Gesetz schreiben muss?
Also bei mir im Herzen.
Herzen, okay, wir haben es im Herzen. In welchem Herzen? Eines Menschen, eines Gottes?
Menschen.
Okay, Menschen, Herzen des Menschen. Ich mache mal hier so. Herzen des Menschen, wo noch? In der Bundeslade. In der Bundeslade, also... die Bundeslade, die steht da, wo der Thron Gottes ist, da, wo Gott sagt, da, wo ich wohne, oder? Der Thron Gottes, Bundeslade. Bundeslade, ich sag mal, bei Gott. Wo noch? Ja. Es ist nicht weit, es ist nahe. Ja? Es ist also hier und es ist nicht hier. Okay, wenn das jetzt das Zentrum wäre. Noch was? Ja. Es ist auf den Lippen. Ja, es ist nicht nur im Herzen, es ist auch im Mund quasi, um es zu tun, sagt er auch. Ja, Man will es eigentlich tun. Noch etwas anderes. Psalm 40, Vers 9. Da war noch so ein... Achso, im Herz, als Herzen wird es, okay, im Hebräischen so im Innersten, so okay, im Innersten, Herzen, ja, im Innersten. Was stellt ihr hier fest? Oder was wir hier feststellen ist, dass das Gesetz nicht etwas ist, was den Menschen von Gott trennt. Es ist das, was den Menschen mit Gott verbindet, oder? Es ist in der Bundeslade, es ist bei Gott das Gesetz. Und es ist auch gleichzeitig in mir. Oder? Das ist, was die Texte sagen. Also diese Gesetze, die verbinden uns. Wenn ich mal das so darstellen wollte, hier ist ein Mensch und dann ist hier Gott, dann ist das Gesetz nicht die Trennlinie. Es ist nicht so, dass das Gesetz zwischen uns steht, sondern wenn ich die Texte so nehme, wie sie dastehen, heißt es, es ist eigentlich die Verbindungslinie. Sie verbindet, das ist unsere Gemeinsamkeit, das, was wir gemeinsam haben. Die Verbindungslinie, nicht die Trennlinie. Gut, jetzt werden wir mal weiterschauen, was das bedeutet. Bisher haben wir quasi nur die Lokalität identifiziert. Das ist allerdings schon ein wichtiger Punkt. Oft haben wir das im christlichen Diskurs das Gefühl, das Gesetz steht über uns, oder? Und es kontrolliert uns, es beobachtet uns, was wir machen. In manchen Gemeinschaften, auch bei uns in der Gemeinde, hat man manchmal, zumindest ich als Kind hatte es manchmal das Gefühl, dass dieses Bild da war, Gott erfindet das Gesetz, also Gott ist hier oben und Gott erfindet das Gesetz, die Tora, ja, was immer das auch sein mag jetzt, aber er erfindet das Gesetz, warum? Um zu testen, ob wir auch ja treu sind. Also es hat eine stark hierarchische Funktion, es kommt von oben runter, es kontrolliert das Gesetz beobachtet. Aber die paar Texte, die wir jetzt gelesen haben, die machen klar, es ist nicht eine hierarchische, nicht eine vertikale Linie, sondern man könnte sagen eine horizontale. Es ist eine verbindende Linie, was wir gemeinsam haben. Gut, nächster Schritt. Wir stellen uns die Frage, was? Also wir haben jetzt erstmal das Wo gestellt. Jetzt stellen wir das Was. Die kriegen ihren Text noch. Die kriegen ihren Text noch. Okay, die fünfte Gruppe. Könnt ihr 5. Buch Mose 30, 19 machen? 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 19. Und weil ihr so viel Pause hattet, gebe ich euch gleich noch einen. Psalm 40, Vers 9. Psalm 40, Vers 9. Diese zwei Texte. Ja. 5. Buch Mose 30, Vers 19 und Psalm 40, Vers 9. Gut, dann gehe ich wieder hier zu dieser Gruppe. Das haben wir. Wenn ihr vorne bitte 5. Buch Mose 30, Vers 16 macht. 5. Buch Mose 30, Vers 16, dann die Gruppe dahinter. Wenn ihr bitte 5. Buch Mose 4 und da Vers 13 macht. Ja, 5. Buch Mose 4, Vers 13. Dann hier die Gruppe hier vorne. Wenn ihr das 5. Buch Mose, Vers Kapitel 9 und dort die Verse 9, 11 und 15 macht. 11 und 15. Ja, 5. Buch Mose 9, 9, 11 und 15. Dann, habt ihr hinten schon einen? Nee, dann kriegt ihr 5. Buch Mose 30, Vers 15. 5. Buch Mose 30, Vers 15. 30, Vers 15. Und dann diese Gruppe, ihr könnt... Ah, nee, ich habe euch schon gegeben. Ja, okay, gut. Also, wenn ihr was gefunden habt, dann könnt ihr gleich loslegen. Also die Frage ist, was ist das Gesetz? Wir wollen jetzt nicht mehr wissen, wo das Gesetz ist, sondern was. Wenn ihr herausfinden wollt, was das Gesetz ist, dann müssen so Formulierungen drinstehen wie, das Gesetz ist das Glück, genau, oder das Gesetz ist Mama oder wer auch immer dieses Wort ist. Zwei steinerne Tafeln. Okay, also wir haben hier die Frage nach dem Ort, haben wir schon. Also was ist das Gesetz? Tafeln. Okay. Aha. Also eigentlich sagst du, das ist eine Ortsbestimmung und keine Inhaltsbestimmung. Okay, also sind Worte.
10 Worte.
Okay, 10 Worte. Mhm. Wegweisung, ja. Was ist es noch? Ja. Das Leben. Und dann mache ich hier Worte groß. Okay. Leben. Ja. Mhm. Sehr gut. Ich hätte euch noch einen Levitikus-Text geben können. Da wird es nämlich deutlich gesagt. Meine Worte sind der Bund. So, Bund. Mhm. Was noch? Gottes Liebe? Gottes Wille. Sein, ja, aha. Leben, Bund, Wille. Wille, Wunsch. Ja, Wille. Ja? Habt ihr noch was gefunden? Ja? Ich schreibe mal so abstrakt Liebe auf. Ja? Segen, sehr gut. Segen, Segen. Es ist beides eigentlich, Segen und Fluch, gell? Sagt er. Nee, ich habe heute euch den... Ja, genau. Also habe ich hier Leben, Bund, Wille, Liebe, Segen, Worte. Mir fehlt noch ein Ding. Das ist aber... vielleicht nicht so schnell erschließbar, wenn ihr im 5. Buch Mose 30,16 schaut. 30,16, da sind, ja, indem ich dir heute gebiete, den Herrn, deinen Gott zu lieben, auf seinen Wegen zu wandeln, das war mir noch aufgefallen, es ist ein Weg, so. Es ist sein Weg, es ist Gottes Weg, es ist eine Art, sich zu bewegen, ja? Ein Weg ist es. Es ist Gottes Weg. Dieser Weg, stimmt jetzt wieder hier überein mit der Verbindungslinie. Gott sagt, ich bin auf einer bestimmten Art von Weg unterwegs. Die Art, wie ich mein Leben bewege. Und ich bitte euch, dass ihr mit mir auf diesen Weg geht. Es ist die Gemeinschaft, diese Gemeinsamkeit, die sich daraus wieder ergibt. Ich gebe euch noch 2 Referenzen, die das weiter ausbauen würden. In Sprüchebuch, im Sprüchebuch 3, Vers 18, überhaupt das Kapitel 3. Ich gebe mal einfach Kapitel 3 durch, Sprüche 3. In Sprüche 3, da wird gesagt, dass es die Weisheit ist und der Baum des Lebens. Ich sag mal Baum. Und du hast als letzten Punkt noch die, wo habe ich die? Nicht aufgeschrieben. Ja, du hast in Levitikus 26, wenn ihr in Levitikus 26 noch reingeht, da wird gesagt, dass es das Land ist, das Erbe. das Erbe Israels. Erbe, sprich Land. Gut. Jetzt müssen wir das mal zusammenbringen. Das ist ziemlich viel. Was passiert hier, wenn wir das zusammenbringen? Wenn ich euch sage, dass ich etwas beschreibe, was Weisheit ist, dass ich etwas beschreibe, was das Leben ist, das Leben ist, wenn ich euch beschreibe, was das Landeigentum ist, wenn ich euch sagen würde, ich beschreibe etwas, was Liebe und Segen ist, wer von euch würde an Regeln denken? Also ich glaube, in unserem Kulturkreis eher nicht. Regeln sind Regeln sind eher Abmachungen, die wir haben. Und wenn du die übertrittst, dann gibt es Strafe, oder? Dann wird ein Prozess in Gang gesetzt, der dich diszipliniert. Das Gesetz, und ich konzentriere mich hier nicht aufs Neue Testament, sondern nur vor allem aufs Deuteronomium, vor allem aufs fünfte Buch Mose. Und die meisten Texte, die ihr gelesen habt, gehören zu den Texten, die die Abschiedsworte des Moses sind, bevor er in den Tod geht. Bevor Mose in Abschied nimmt von Volk, bevor er in das Land Kanaan reinkommt, wird er uns, seinem Volk, sagen, die Gesetze Gottes, man müsste da noch später ausdifferenzieren, was da unter den Gesetzen zu finden sind, aber ich halte es mal abstrakt, die Gesetze Gottes sind eine Beschreibung des Lebens an sich. So, wenn du wissen willst, was Leben ist, dann musst du das Gesetz hören. Was ist das Leben? Das Leben ist Leben im Bund. So, wir hatten schon heute Morgen Mitmenschlichkeit, dieses Leben im Bund. Was ist das Leben? Das Leben ist das, was Gott möchte. Er hat es ja am Ende. Wählt das Leben. Übrigens, ich meine, nehmt das Gesetz. Übrigens, ich meine, geht in das Land, das ich euch gegeben habe. Also das Land und Gesetz wird identisch gemacht. Was ist das Gesetz? Das Gesetz ist ein Weg, eine Art zu leben. Kann man, indem man das Gesetz hält, Leben bekommen? Kann man, indem man das durch das Halten des Gesetzes Leben bekommen? Wenn wir nur diese Definition mal anschauen. Kann man also Gesetz halten, dann kommt man zum Leben. Geht diese Gleichung? Erst A, dann B. Geht nicht, weil A ist B. Ja? Das Gesetz ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. Gesetz ist kein Mittel. Gesetz ist das Ziel. Gesetz ist keine Methode. Gesetz ist das Leben an sich. Darum steht das Gesetz ja auch nicht zwischen Gott und dir, sondern es ist das, was uns eint. Ist das, was uns zusammen sein lässt. Nicht, was uns zusammenbringt. Das Gesetz bringt uns nicht zusammen. Das Gesetz macht uns zusammen. Das Gesetz ist uns zusammen. Das Gesetz ist uns im Bund. So. Wenn wir dieses Konzept nehmen, muss ich euch ein hebräisches Wort mitteilen. Es scheint hier jemanden zu geben, der Griechisch auch kann. Sorry, Lambda. Philasso. Shamar, das heißt, wird meistens übersetzt, haltet die Gebote. Haltet die Gebote, halten. Shamar heißt aber eigentlich bewahren. Bewahren. Philasso heißt, kennt ihr die Phylax bei den Soldaten, die Phylax? Die Fühler, das sind, ist die Wache. Die Wache. So, wenn Mose sagt, wenn Mose eine Handlung im Kopf hat in Bezug auf das Gesetz, sagt er nicht, ihr müsst das Gesetz halten. Er sagt, ihr müsst das Gesetz beschützen. Also der Gedanke ist nicht, dass das Gesetz der Starke ist und du der Schwache. Sei ja gehorsam, ja, der Starke, oben runter, du der Schwache. Es ist andersrum. Das Gesetz ist der Schwache. Und du musst wie ein kleines Kind das Gesetz beschützen. Du bist der Beschützer des Gesetzes, nicht das Gesetz der Beschützer von dir. Das Gesetz ist fragil, das Gesetz kann zerbrechen. Du musst es bewahren. Das gleiche Wort hier, Shamar, haben wir in 1. Mose, nur um euch einen Kontext zu geben, 1. Mose 2, Vers 15. Wenn ihr mal schaut, 1. Mose 2, Vers 15. Vielleicht kann jemand das vorlesen.
Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.
Dass er ihn bebaute und Shamar, sich um ihn kümmert. Ihn bewahren, sich um ihn kümmern. Das ist das Wort, das gleiche Wort. Shamar, in der Septuaginta wird das Wort für Lasso gebraucht. Phylax, die Wache, das ist bewacht, das ist bewahrt wie ein kleines Kind. Jetzt schlagt mal bitte auf mit mir 2. Mose 16 und dort Vers 28. Eines von ganz vielen Texten. Wenn ihr das wieder vorlesen könntet. Ja, es hört sich anders an, oder? Wie lange weigert ihr euch zu halten meine Gebote und Gesetze? Das ist aber das gleiche Wort. Wie lange weigert ihr euch meine Gebote und Gesetze zu beschützen, zu bewahren, sich um sie zu kümmern? Genau das gleiche Wort, das findet ihr in fast allen Gesetzestexten. Also, wir haben drei Sachen bisher festgestellt. Punkt 1, das Gesetz trennt uns nicht von Gott, sondern das Gesetz verbindet uns. Es ist die Verbindung, es ist das, was uns zusammen sein lässt. Zweitens, wir haben festgestellt, dass das Gesetz nicht etwas ist, was extern von uns ist, das irgendjemand ausgedacht hat, irgendein allmächtiger Gott ausgedacht hat, um uns zu testen, ob wir auch fähig sind, treu zu sein, sondern wir haben festgestellt, das Gesetz ist etwas unheimlich Positives. Es ist das Leben. Kann man das Leben in 10 Worte fassen? Geht nicht. Man kann es vielleicht zusammenfassen, man kann es versuchen zu abstrahieren. So. Das Gesetz ist das Leben in sich selbst. Es ist kein Mittel, es ist keine Methode, es ist kein Weg, um zum Leben zu kommen. Es ist der Weg des Lebens an sich. Es ist der Weg selber. Erlösung durch Gesetz? Unmöglich. Erlösung ist das Gesetz. Ja? Erlösung, das Erlöstsein ist das Gesetz, Leben und nicht andersrum. Schlag mit mir auf Psalm 119. Psalm 119 von Vers 97 an. Psalm 119. Psalm 119 und hier von Vers 97 an. Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Verständiger bin ich als meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Einsichtiger als Greise bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Von jedem bösen Pfad habe ich meinen Fuß zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Shamar wieder. Von deinen Bestimmungen gewichen bin ich nicht, denn du hast mich unterwiesen. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Eine Leuchte für mein Fuß ist dein Wort, ein Licht für mein Pfad. Ich habe geschworen und halte es, bewahre es, ja, ich kümmere mich um es, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu Phylasso, zu Schamar, zu bewahren. Wenn ihr diese Verse lest, ja, 97 bis 106, nur diese paar, was würdet ihr sagen? Ist das ein Jurist, der spricht? Oder ist es einer, der verliebt ist, der spricht? Ist es Liebessprache oder ist es Juristensprache? Was ist das? Ich meine, die Frage hat sich schon beantwortet, wenn man anfängt zu lesen. Es ist eine Liebessprache und es geht nur. Man kann das Gesetz nicht juristisch beschreiben. Du wirst im Alten Testament auf diesem Niveau keine juristische Beschreibung des Gesetzes finden, denn wenn diese Definitionen alle gültig sind, kann man über das Gesetz nur philosophieren oder Gedichte schreiben, wie sagt man, poesieren oder man kann hier nur mit Worten der Schönheit, mit Worten der Tiefe über das Gesetz sprechen. Man kann nicht in Worten von in juristischen Worten über das Gesetz sprechen. Man könnte sagen, das Gesetz ist das Verlangen des Menschen. Es ist der Traum des Menschen. Es wird gesagt, das Gesetz ist das Land, das neue Land, das Land Kanaan. Es ist das Erbe Jakobs, wird gesagt. Das Gesetz gibt es nicht vor dem Land Kanaan. Es wird gegeben, in Worten, auf Tafeln geschrieben. Aber das Gesetz, in dem Moment, wo das Gesetz aktiv ist, existiert, bist du im Land Kanaan. Hast du ein eigenes Haus? Hast du ein eigenes Land? Hast du ein Grundstück? Hast du Arbeit? Hast du eine glückliche Familie? Dann findet das Gesetz statt. Das ist das Gesetz. Das ist die Definition des Gesetzes im Alten Testament. Es ist die Idee, im Paradies zu leben. Das ist das Gesetz. Darum sagt im Sprüchebuch, wird darum gesagt, es ist der Baum des Lebens. Das Gesetz ist der Baum des Lebens. Es ist das Leben im Paradies. Es ist das Leben mit Glück und Pleasure, wie sagt man, Freude, Gefallen, Jauchzen. Das ist das Gesetz. Und keine Beschreibung von Regeln. So, noch zwei Sachen und dann würde ich gerne mit euch eine Diskussion anfangen und sehen, was ihr denkt. Es gibt im Lateinischen zwei Begriffe. Ich glaube, wir benutzen sie manchmal auch in abgewandelter Form. Wir hatten eine Italienerin hier. Ist eine Italienerin noch hier? Nee. Recte und Bene. Was denkt ihr, was ist Rekte und was ist Bene? Was ist der Unterschied? Ja, Bene ist gut. Bonus, Bene, gut. Und Rekte? Korrekt, wir haben es im Deutschen noch. Korrekt, im Korrekt ist es drin. Korrekt. So, jetzt frage ich euch. Geht es im Gesetz darum, um korrekt zu leben? Oder geht es beim Gesetz darum, um gut zu leben? Es geht hierum. Es geht nur hierum. Nun ist es natürlich nicht so, dass man gut leben kann, indem man inkorrekt ist. Ja? Also die passen schon irgendwie zusammen. Aber durch das Beachten der Regeln, durch das Halten der Regeln, durch korrekt zu sein, hat man nicht notwendigerweise das gute Leben gelebt. Ihr habt es bei Jesus. Da kommen ein paar Pharisäer und Jesus selbst bestätigt ihnen, sie haben alle Regeln gehalten. Sagt er, es gibt nichts, ihr habt alle Regeln gehalten, aber ihr habt das Gesetz noch nicht gelebt. Ihr habt das mit dem reichen Jüngling zum Beispiel, ich habe alles gemacht, was muss ich jetzt noch machen? Sagt, ja, im Prinzip musst du jetzt nur noch gut leben. So, aber was ist das? Was ist das? Die Tora zu halten, beinhaltet immer, die Regeln zu halten. Ja? Aber die Regeln zu halten heißt nicht, dass man die Tora lebt. Und so passiert es, ihr merkt auch Bene, das Leben, oder? Wir hatten gerade das mit dem Leben. So als ob Mose selbst keine Worte hat, um zu beschreiben, um besser beschreiben zu können, was Gesetz ist. Er muss große Worte benutzen, wie Leben, Weg, Land, Liebe, um Gesetz zu beschreiben, dass Jesus in dem Moment, wo er anfängt, über das Gesetz bei der Bergpredigt, über das Gesetz des Mose zu reden, dass sein Reden gar kein Ende findet. Oder was ist es, nicht Ehebruch zu treiben? Das ist eines dieser Regeln oder eines dieser Gesetze. Und dann beschreibt er nicht, ja, das heißt halt einfach nicht fremdgehen, fertig. Dann fängt er an zu philosophieren, oder? Ja, also wenn das passiert, dann hast du es eigentlich auch schon gemacht. Und wenn das passiert, hast du es eigentlich auch schon gemacht. Und eigentlich diese Variation ist eigentlich auch eine Form von Gesetzesbruch. Und es wird tiefer, weil das Gesetz nicht in Regeln zu fassen ist. Das Gesetz ist nicht in Regeln zu fassen. Das Gesetz ist nur im Philosophieren zu fassen. Im echten Leben, im Lieben ist es nur zu fassen. Gut, wenn ich das jetzt anwende auf das Christentum, auf unsere Geschichte im Umgang mit dem Gesetz, dann fehlt noch eine Hintergrundinformation, die sinnvoll, ich denke, scheint zu sein. Und zwar in der Antike, also ich sage mal in der semitischen Welt, gibt es sehr viele Gesetze, die ganz ähnlich klingen wie die Gesetze des Mose. Zum Beispiel bei Mose habt ihr doch, wer am Sabbat, wer am Sabbat Holz sammelt, was passiert mit dem? Gesteinigt. Was passiert mit dem, der Ehebruch treibt und dabei erwischt wird? Gesteinigt. Und ich könnte vor, bei fast alles hast du Todesstrafe. Das finden wir auch zum Beispiel im Kodex Hammurabi oder in assyrischen Gesetzen. Wenn einer Ehebruch treibt, abhängig ein bisschen von der sozialen Klasse, aber auch da habt ihr Todesstrafe. Wenn jemand was falsch macht, habt ihr Todesstrafe. Oder stehlen, Hand abgehackt. Das machen heute die Taliban oder die lesen das wörtlich. Interessanterweise gibt es keinen antiken Bericht, also aus der damals antiksemitischen Welt, in dem diese Gesetze ausgeführt wurden. Wenn wir als moderne Menschen diese Gesetze lesen heute, diese radikal klingenden Gesetze heute lesen, dann denken wir, in dieser Welt will ich nicht geliebt. Wer von uns hat nicht schon mal was Falsches gesagt? Wer von uns hat nicht, und dann ist die Hand ab, du, oder der Finger, oder der Zahn, oder was es auch ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn, dieses will ich nicht. Wir finden keinen, zumindest bisher, keinen einzigen Text, sowohl aus der biblischen, also aus der israelitischen Kulturkreis, als aus dem nicht-israelitischen Kulturkreis mit diesen harten Gesetzen, dass diese ausgeführt worden sind. Es waren also im Gegensatz zum römischen Recht keine Beschreibungen von Prozessen, sondern eine Beschreibung von Werten. Was ist die Hand des Nachbarn wert? Die Hand des Nachbarn wert ist genauso viel wert wie meine Hand. Was ist das Auge des Nachbarn wert? Genauso viel wie mein Auge. Es sind Wertbeschreibungen. Was ist der Sabbat wert? Der Sabbat ist das Leben. Wenn du den Sabbat schändest, dann hast du kein Leben mehr. Wenn du Sabbat schändest, tot. Das ist eine Wertbeschreibung, die wir hier im Alten Testament stark finden. So, jetzt ist da jemand, der Ehebruch betrieben hat, den man erwischt hat. Was macht Jesus mit dem? Der wird gebracht zu Jesus. Ja, wendet er das Gesetz des Mose an? Liest er es als eine Prozessbeschreibung? Wenn er es als eine Prozessbeschreibung lesen würde, dann würden aber ganz viele Menschen schon tot sein. Der David, der würde schon ein paar Mal gestorben sein. Also offensichtlich werden die Gesetze des Alten Testaments, man muss hier noch klassifizieren, aber ich mache das jetzt einmal grob, die Gesetze des Alten Testaments als Wertbeschreibung benutzt. Was passiert? Ich begehe Ehebruch. Man hat es rausgefunden. Problem entstanden. Der Prozess im Alten Testament ist genau der, den wir auch Jesus ausführen sehen, ist, ich werde zu den Ältesten gebracht. Die Ältesten heißen Ältesten, weil die alt sind. Die haben Lebenserfahrung, die haben das Leben gesehen, die wissen, wie komplex manche Sachen sind. Ich gehe zu dem Rat der Ältesten, oder ich werde da gebracht im Notfall, und die beraten meinen Fall. die philosophieren darüber nach, wie man das Gesetz Gottes auf eine Art und Weise in Ehre halten kann, bewahren kann, bewachen kann, ohne dass mein Leben kaputt geht. Und dann wird eine Regel gefunden. Dann muss man sich anpassen. Ich nenne das Moral Management. So, das Gleiche passiert im Neuen Testament wie Jesus. Da kommt diese Frau, die ertappt wurde beim Ehebruch, sie wird zu Jesus gebracht und er ist der Älteste. So wie früher eben die Ältesten im Torbogen. Und dann wird der Älteste gefragt. Und er macht ein Moral Management. Er managt die Geschichte. Versucht, das Gebot Gottes in Ehre zu halten, aber auch gleichzeitig eine Lösung zu finden, dass diese Frau es besser hat im Leben, gute Motivation findet, um ein besserer Mensch zu werden. Okay, kurze Unterbrechung hier. Was denkt ihr bisher? Was macht das mit eurem Umgang oder Denken oder Verstehen des Gesetzes? Welche Fragen ruft es auf? Sorry? Es nimmt die Gnadenlosigkeit weg. Ja, es gibt die Gnadenlosigkeit weg. Ja. Die Grenze zwischen Gott und Gesetz. Ja. Okay, also es wird hier gesagt, wir haben Gott und dann haben wir Gesetz. Aber gibt es hier nicht irgendeinen, ein Unterschied, es muss doch, entspricht oder so. Das muss ja irgendwie eine Unterschiedlichkeit zwischen, Gott ist ja eine Person, oder? Ein Gesetz. Auch da könnte man sagen, das Gesetz ist nur persönlich zu begreifen. Es ist keine abstrakte Regel, es ist kein Regelwerk, es ist nur zum Beispiel Zucker. Zucker ist süß, oder? Aber Zucker ist erst süß, wenn ich es schmecke. Also die Zuckerigkeit, die Süßigkeit des Zuckers ist erst aktiviert im Moment, wo ich Kontakt mit dem Zucker habe, oder? So könnte man das Gesetz besser beschreiben. Das Gesetz existiert erst, wenn Aktivität, wenn Menschlichkeit, wenn Zusammensein besteht. Du hast das im ersten und zweiten Kapitel des Mosebuchs, vielleicht kennt ihr diese Schablone, da sagt Gott, ich möchte, lasst uns einen Menschen schaffen, oder? Der uns gleich ist, uns, das ist Plural, lasst uns einen Menschen, im Hebräischen den einen Menschen, also unbestimmter Artikel, Singular. Vers 27 ist es. Sie schufen einen Menschen und er schuf einen Menschen. Singular. Also Gott, Vers 26, und lasst uns einen Menschen schaffen und er schuf einen Menschen. Hier sagt er, lasst uns in unserem Bild uns gleich. Vers 27 heißt es aber in seinem Bild, ihm gleich. Was wir auch jetzt theologisch denken, ist es jetzt erstmal sekundär, deutlich ist, dass es ein Plural ist Singular Gleichung gibt. Plural entspricht Singular. Auf der Menschenseite ist es genauso. Lasst uns einen Menschen schaffen, dann Vers 27. Und Gott schuf einen Menschen, den Adam schuf er, heißt es. Gott schuf einen Menschen, er schuf ihn, letzten Satz, männlich. Also im Hebräischen ist es männlich, nicht als Mann, sondern männlich und weiblich. Also wer ist der Mensch? Der Mensch ist männlich und weiblich. Wer ist der Mensch? Oder wer ist der eine Mensch? Er ist männlich und weiblich. Das heißt, das Menschsein wird erst aktiviert im Mitmenschsein. Ja? Erst dann wird es aktiviert. So ist es mit dem Gesetz. Das Gesetz gibt es nicht. Das Gesetz gibt es erst im Moment, wo es zur Aktivierung kommt, wo es zum Zwischenmenschsein kommt, wo es zur Existenz kommt, so muss man sagen. Was ist Existenz? Existenz ist das Gesetz. Gott hat Existenz, darum ist Gott auch gesetzlich, wenn man das so sagen wollte. Ja? Andere Gedanken, Kommentare oder Widerspruch? Ja. Ja, und man sieht es auch mit dem Weg, mein Weg. Das ist der Weg, den ich gehe. Komm mit auf meinen Weg, weil wir wollen doch zusammengehen. Wir sind doch Bild, Abbild, wir sind doch im Bund. Lass uns das zusammen machen. Das ist das Gesetz. Also, lasst uns 5. Buch Mose 5, den letzten Vers und rein in Vers 6 lesen. Da gibt es nochmal eine ganz klare Aussprache darüber, was das Gesetz kann bzw. nicht kann. Ich fange an ab Vers 31. Vielleicht noch die auf Vers 30. Gehe, sage zu ihnen, kehrt in eure Zelte zurück. Du aber bleibe hier bei mir stehen und ich will all die Tora oder Mitzvot Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen zu dir reden, die du sie lehren sollst, damit sie tun, wo? In dem Land. Aber der ist doch jetzt in der Wüste. Warum sagt Gott hier nicht zu Mose, und ich will all die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen zu dir reden, die du sie lehren sollst, damit sie es hier tun, damit sie es jetzt tun? Das steht hier nicht, oder? Das heißt, wo kann man das Gesetz halten? Oder wo sollen sie das Gesetz halten? Im Land, wenn sie da hinkommen. Bei den Fluch- und Segentexten heißt es, wenn sie im Land schon drinnen sind und dann die Gesetze nicht halten, dann werden sie rausgeschickt. Warum? Weil Gesetz ist nur möglich zu leben im Land. Wenn man Eigentum hat, wenn man seinen Baum hat, sein Haus, seine Tiere, seine Freunde, seine Menschen, seine Ernte, das ist Gesetzleben. Aber wenn Teil des Gesetzlebens, aber wenn du unmoralisch bist, wenn du verfehlst, wenn du mein Gesetz, meine Erde zertrittst, oder ihr habt das Sabbatjahr-Prinzip, wenn ihr auch ökologisch Raubbau betreibt, dann raus, aber sofort raus, dann will ich euch, das ist nicht Leben. Raubbau am Menschen, Raubbau an der Natur, das ist nicht Leben. Also, Gesetz kann man nicht halten hier. Man kann es erst halten da. Aber wenn es da nicht gehalten wird, raus. Weil dann lebst du nicht das Leben. Lesen wir weiter. Ja, damit sie tun in dem Land, das ich ihnen gebe, es in Besitz zu nehmen. Achtet nun darauf zu tun, was wie der Herr, euer Gott, es euch geboten hat. Weicht nicht davon ab, zu rechten noch zu linken, auf dem ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch geboten hat, sollt ihr gehen, damit ihr lebt und es euch gut geht und ihr eure Tage verlängert in dem Land, was ihr in Besitz nehmen werdet. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut, hier. Jetzt. Nein, in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Oder Vers 3. Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Wo? In dem Land, das von Milch und Honig überfließt und so weiter. Gut. Ich möchte hier bei meinem Teil belassen. Für mich ist die Zwischenkonklusion zumindest zu sagen, religiöse Arbeit, religiöses Leben kann nicht gedacht werden als ein Mittel zum Ziel, kann nicht gedacht werden als eine Methode zur Erlösung, kann nicht gedacht werden als eine Strategie, um ein ewiges Leben zu erhalten. Das Leben des Gesetzes ist das Leben an sich. Und wo es dir hier und heute schon mit der Kraft Gottes glückt, das Gesetz zu leben, hast du hier und jetzt schon ein Stückchen Paradies. Du hast nicht ein Stückchen, mehr Arbeit geleistet, um es dir mehr zu verdienen, sondern du hast ein Stückchen Paradies hier schon erhalten, wenn du das Gesetz Wenn du dem Gesetz hier schon treu bist, in der Gnade und der Kraft Gottes. Amen.